Krader, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3. Wiedervereinigung. Teil 3. Tina hatte alles vorbereitet. Der Tisch war gedeckt und das Essen war zubereitet. In spätestens 15 Minuten würde Philipp nach Hause ankommen und sie mit einer Überraschung auf ihn warten. Es war der 6. Oktober 1997, sein 23. Geburtstag. Tina stellte eine Flasche Rotwein auf den Tisch, daneben platzierte sie sein Geschenk. Es war das neueste Buch von Stephen King. Auf das Buch legte sie den Mutterpass, den sie am gleichen Tag von ihrer Frauenärztin bekommen hatte. So würde er dieses kleine Geschenk als erstes sehen. Dass sie schwanger war, war ihr natürlich schon länger bewusst. Der Besuch bei der Gynäkologin diente nur mehr als Bestätigung. Die Ereignisse der Entführung von vor 2 Monaten hatte Tina weitgehend verdrängt. Trotz der schrecklichen Zeit unter Silvios Gewalt hatten sie es beide geschafft, wieder ihr altes und normales Leben zu führen. Das Kinderwunschzentrum wollte Tina jedoch seit betreffenden Tag nicht mehr betreten. Diese Erinnerung nagte an ihr. Tina betrachtete den Tisch und freute sich jetzt auf die Feier mit Philipp. Erneut nahm sie sich das kleine hellblaue Heft zur Hand. Auf dem Umschlag war ein Piktogramm, das wohl Mutter und Kind symbolisieren sollte. Darüber stand in dicken schwarzen Buchstaben Mutterpass. Sie blätterte wahrscheinlich das 10. Mal an diesem Tag durch das Heftchen. Vor allem der eingeheftete Ausdruck eines Ultraschallbilds interessierte sie. Es zeigte einen Embryo, der sich in einer noch kleinen Fruchtblase in ihrer Gebärmutter eingenistet hatte. Irgendwie ein komisches Gefühl, obwohl es die natürlichste Sache auf der ganzen Welt ist, dachte sie sich und legte versonnen das Heft wieder auf den Tisch. In diesem Moment kam Philipp rein. Tina stürmte auf ihn zu und gab ihm einen dicken Kuss. »Alles Gute nochmal zu deinem Geburtstag«, sagte sie mit einem breiten Lächeln. »Hast du Hunger? Ich habe etwas gekocht für uns. Es gibt Rinderbraten. War gar nicht mal so schwer zuzubereiten. Musste nur lang genug schmoren. Meine Mama hat mich telefonisch dabei unterstützt.« »Vielen Dank, Tina. Und ja, ich habe Hunger«, antwortete Philipp. »Wie geht's deiner Mutter?« »Gut. Sie wollte mit Papa später nochmal anrufen und dir gratulieren. Aber jetzt komm in die Küche und setz dich, sonst wird das Essen kalt.« Tina führte ihn in die Küche an den Esstisch. Wenn sie jeweils eine Portion anrichtete, blickte Philipp auf den Tisch. »Ist das mein Geschenk?«, fragte er. »Na klar.« »Und was ist das?«, fragte er. Tina errötete. »Na, das müsstest du doch eigentlich erkennen«, sagte sie. Philipp musterte interessiert das kleine Heftchen. »Wie? Ein Mutterpass? Was machst du denn damit? Beziehungsweise, was soll ich damit anstellen?« Philipp blätterte ratlos durch das Heftchen und sah das einliegende Ultraschallbild. In der rechten oberen Ecke war mit winzigen Buchstaben Tinas Name vermerkt. »Du, Tina? Du bist...« »Ja, ich bin schwanger, Philipp. Und du wirst Papa«, flüsterte sie. Philipp blickte ungläubig auf sie und blätterte weiter. Auf Seite 6 des Heftchens fand er unter »Berechneter Entbindungstermin« handschriftlich den 25.04.1998 eingetragen. »Glaub es nicht, Tina«, sagte er. »Doch, Philipp. Im Frühling steht Nachwuchs an.« Er lächelte jetzt verlegen. »Ja, freust du dich nicht?«, fragte Tina. »Ich? Ja doch«, stammelte er. »Es ist nur so unerwartet. Schaffen wir das denn noch so mit dem Studium und so? Habe ich schon alles durchgeplant. Du machst weiter wie bisher. Ich schreibe noch meine Doktorarbeit zu Ende und lerne fürs Examen. Mit den Pflichtveranstaltungen bin ich fertig. Da stört mich die Schwangerschaft überhaupt nicht.« Philipp nickte. »Aha. Okay. Ja, na, wenn das keine Überraschung ist.« Sie fingen beide zu essen an und blickten sich schweigend in die Augen. »Schmeckt es dir?«, fragte Tina. »Hervorragend«, antwortete Philipp mit einem Lächeln und aß gierig sein Geburtstagessen. »Tina«, fragte er nach einer Weile, »versteh mich jetzt bitte nicht falsch, aber könnte es sein, dass...« Auf gar keinen Fall, unterbrach sie ihn, bevor er den Satz zu Ende führen konnte. Wenn du meinst, dass die Schwangerschaft von dieser ekligen Geschichte herrührt, definitiv nicht. Sie versuchte, die Fassung zu bewahren, aber Philipp sah eindeutig, wie ihre Augen feucht wurden und ihr Gesicht errötete. Er hatte einen wunden Punkt bei Tina getroffen. Das Thema belastete sie. Außerdem hatten wir beide Sex, Philipp, fuhr sie fort. Wir beide, du und ich. Und das nicht nur ein einziges Mal. Ich weiß, dass es unser Kind ist. Tina begann zu schluchzen. Es flossen dicke Tränen über ihre Wangen. Und hast du nicht selbst gesagt, dass eine Schwangerschaft bei der geringen Inkubationszeit und nur einer über vierten Zelle quasi unmöglich ist? Fragte sie mit Tränen erstickter Stimme. Bei diesem Schaf wurden statt einem knapp 30 Embryonen implantiert und außerdem bin ich doch kein Schaf, oder? Philipp beugte sich vor und nahm Tinas linke Hand. Das stimmt, sagte er. Du hast recht, Tina. Es tut mir leid. Er streichelte ihre Hand und blickte ihr tief in die Augen. Ich freue mich auf das Kind, Tina, ernsthaft. Ich freue mich auf unser gemeinsames Kind. Tina wischte sich mit der anderen Hand die Tränen aus dem Gesicht. Wenn es ein Junge wird, darf ich den Namen aussuchen. Bei einem Mädchen hast du das Erstvorschlagsrecht. Einverstanden? Fragte Philipp. Er beugte sich vor und gab ihr einen Kuss. Tina nickte und lächelte. Einverstanden, Philipp. So machen wir es. Der weitere Verlauf der Schwangerschaft war für Tina unproblematisch. Ihr Bauch nahm zum Ende des 8. Monats gewaltige Ausmaße an. Aber sämtliche Untersuchungen waren unauffällig und Tina fühlte sich trotz der schweren Last sehr wohl. Als zum errechneten Geburtstermin noch keinerlei Wehentätigkeit feststellbar war, wurde die gesamte Familie etwas nervös. Die betreuende Hebamme meinte jedoch, dass es bei der ersten Schwangerschaft nicht ungewöhnlich sei, wenn sich das Kind etwas Zeit ließ. Also wartete man. Knapp eine Woche später, mitten in der Nacht, erwachte Tina aufgrund krampfartiger Schmerzen. Philipp, der neben ihr schlief, wachte sofort durch ihr Stöhnen auf. Tina erhob sich aus dem Bett und zog sich einen Morgenmantel an. Philipp zog sich rasch Hose und Hemd an und griff sich das schon seit Tagen fertig gepackte Köfferchen mit Waschzeug und frischer Wäsche. Dann fuhren sie mit dem Auto in das Klinikum rechts der Isar. Tina wollte aufgrund ihrer Erfahrungen mit Silvi im Kinderwunschzentrum auf keinen Fall das Kind in der Frauenklinik in der Maistraße zur Welt bringen. Als sie beide in den frühen Morgenstunden ankamen, standen die diensthabende Hebamme und eine Schwester bereit. Tina verspürte nun alle 5 Minuten eine Wehe. Nachdem ihr ein Zimmer zugewiesen wurde, ging Tina mit Philipp im Klinikflur spazieren und wartete auf die Geburt. Zwischendrin wurden immer wieder Wehentätigkeit und Herztöne des Kindes kontrolliert. Alles lief seinen gewohnten Weg. Am späten Vormittag nahm Tina ein Bad. Dann wurden die Wehen stärker, die Fruchtblase platzte. Jetzt war es soweit. Tina wurde in den Kreissaal gebracht. Philipp begleitete sie. Die nächsten Wehen waren nun anders. Neben dem Schmerz hatte Tina jetzt das Gefühl zu pressen. Die Hebamme beruhigte Tina. Philipp beobachtete das Ganze mit Interesse. Durch sein Studium waren ihm alle Phasen der Geburt bestens bekannt. In der Realität das Ganze mit der eigenen Frau als Anschauungsobjekt zu erleben, war dann aber doch anders. Tina stöhnte nun im Minutentakt. Dann schrie sie und presste. Sie presste immer stärker, bis Philipp dachte, dass Tinas Kopf platzen würde. Pressen, pressen! Und plötzlich ging alles ganz schnell. Die Hebamme zog an dem langsam erscheinenden Kopf des Kindes, während die Schwester mit einer Schwesternschülerin Hand und Unterarm auf Tinas Bauch legten, um zusätzlichen Druck auszuüben. Wenige Augenblicke später lag das Kind zwischen Tinas gespreizten Beinen. Philipp ging einen Schritt auf das Kind zu und betrachtete es interessiert. Die Haut war runzelig und gelblich. Das Gesicht war faltig. Die Lippen waren etwas blau. Er nahm das Kleine etwas hoch, sah, dass es ein Junge war und legte es auf Tinas Bauch. Der Säugling schrie kurz, dann wimmerte er und schlief ein. Tina war vollends entkräftet. Noch bevor die Nachgeburt kam, verlor sie das Bewusstsein. Während Philipp, die Hebamme und die beiden Schwestern besorgt auf die schlafende Mutter mit dem neugeborenen Kind auf den Bauch blickten, hatte Tina einen Traum. Sie liegt in einem altmodischen Holzbett in einem Zimmer mit hoher Decke und Stuckornamenten zwischen Wand und Decke. Tina hebt ihren Kopf und blickt sich in dem Zimmer um. Sie sieht ein kleines Tischchen an einem Fenster stehen. Auf dem Tisch steht eine Vase, in der eine frische Blume steckt. Ist das eine Nelke? Das Fenster ist etwas geöffnet. Es weht eine angenehme Brise in den Raum. An der Wand gegenüber ihres Bettes erkennt sie etwas auf einer Kommode. Sieht aus wie eine altertümliche, weiß emaillierte Waschschüssel. Daneben liegen weiße Leinentücher. Tina blickt jetzt auf ihren Bauch und sieht das gerade geborene Kind friedlich schlummern. Sie ist glücklich und zufrieden, alles überstanden zu haben. Der Raum gefällt ihr. Altmodisch, aber sehr behaglich. Erleichtert legt sie ihren Kopf zurück und atmet tief ein und aus. Plötzlich hört sie durch die Tür Schüsse, Stiefelgetrampel und lautes Geschrei unter Männer. Tina ist überrascht. Sie versucht zu verstehen, was die Männer sprechen. Aus den Wortfetzen kann sie sich aber nichts zusammenreimen. Der Lärm kommt immer näher. Ängstlich sieht Tina zur Tür. Mit einem lauten Krach fliegt plötzlich der Türknopf aus der Verankerung, die Tür wird aufgeschlagen und zwei Männer mit nach vorne gerichteten Gewehrläufen mit aufgesetztem Bajonett stürmen in das Zimmer. Die Männer sehen aus wie Soldaten aus einem alten Kriegsfilm. Aber die Männer sind echt, das ist kein Film. Die Männer stinken übel nach Schweiß. Sie sehen nicht in eine Kamera, sie starren auf sie. Sehen auf ihr mit Blut verschmiertes Bett, sehen auf ihren nackten Körper, auf ihr Gesicht, blicken ihr direkt in die Augen und letztendlich auf den auf ihrem Bauch wimmernden Säugling. Seltsamerweise hat Tina jetzt das Bedürfnis, den Männern das neugeborene Kind zu überreichen. Bitte, nehmt das Kind mit, hört sie sich sprechen. Ist es wirklich sie, die da spricht? Warum sollte sie das Kind dem Soldaten geben? Das sind Soldaten, Männer mit Waffen. Nein, sie will das Kind nicht hergeben. Warum sagt sie so einen Blödsinn? Es ist doch ihr Kind. Warum tut sie das? Plötzlich ist nur einer der beiden Männer da. Der andere ist verschwunden. Der Soldat geht zu der Kommode, holt eines der weißen Handtücher. Mit dem Tuch geht er auf sie zu. Er will ihr das Kind vom Bauch nehmen und in das Handtuch wickeln. Es geht nicht. Das kann er nicht machen. Nein, hört sie sich schreien. Nein, das ist mein Kind. Lass mir mein Kind. Ich will nicht sterben. Nein, 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 schrie Tina. Die beiden Schwestern und die Hebamme blickten verwundert auf sie. Tina, was ist los? Fragte Philipp. Du lebst irgendeinen Horrortrip oder Albtraum. Schau mich an, es ist alles in Ordnung. Tina warf ihren Kopf hin und her. Nein, das ist mein Kind, stammelte sie. Tina, schrie Philipp jetzt, mach die Augen auf, schau mich an. Er schlug ihr sanft auf die Wange. Schließlich öffnete Tina die Augen und blickte sich verwirrt im Raum um. Sie sah die Hebamme, die Schwestern und Philipp, der sich mit besorgtem Blick über sie beugte. Tina, sagte Philipp liebevoll und streichelte ihr die Wange. Es ist alles gut gegangen. Das Kind, unser Benno, er ist gesund, alles ist gut. Tina blickte immer noch verstört auf das Baby auf ihrem Bauch. Sie nahm den Kleinen hoch und gab ihm die Brust. Dann fing sie vor Erleichterung an zu weinen. Am 1. Mai 1998 um 12.50 Uhr kam Benno im Münchner Klinikum rechts der Isar zur Welt. Nicht weit entfernt vom Klinikum, genau 79 Jahre zuvor, war Bernhard in einem leerstehenden Hotel in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs geboren worden. Seine Mutter war kurz nach der Geburt an der spanischen Grippe gestorben. Bernhard wurde damals von einem Soldaten gerettet. Tina und Benno durften am gleichen Tag das Krankenhaus verlassen. Beide, Mutter und Kind, waren wohlauf, es waren keine Auffälligkeiten feststellbar. Benno war relativ groß und proper. Wenn er Hunger hatte, schrie er kurz auf. Sobald ihn Tina dann stillte, war er wieder ruhig. Er schlief viel und machte seinen Eltern keine Sorge. 5 Tage nach der Geburt war nun in dem Haus von Herbert und Miriam in Trudering eine kleine Familienfeier geplant, um den Nachwuchs willkommen zu heißen. Tinas Eltern waren aus Hamburg angereist. Ludwig und Eva, Bennos Urgroßeltern, kamen ebenfalls. Man saß zusammen bei Kaffee und Kuchen und war neugierig auf den Nachwuchs. Als die junge Familie bei Miriam und Herbert eintrafen, stellte Philipp die Babyschale auf den Wohnzimmertisch. Benno schlief tief und friedlich. Hier ist er, verkündete Philipp stolz. Unser Benno. Alle Anwesenden drängelten sich um das Kind. Nur Ludwig blieb etwas abseits sitzen. Ach, ist der süß, sagte Tinas Mutter. Goldig, wie er schläft, meinte Miriam. Darf ich ihn in den Arm nehmen? Klar darfst du das, antwortete Philipp. Er öffnete den Verschluss der Haltegurte und trat einen Schritt zurück. Bitte, Oma, meinte er scherzhaft. Miriam näherte sich den Kleinen aufgeregt und sehr vorsichtig. In dem Moment, als sie ihn berührte, wurde er wach und fing kräftig zu schreien an. Erschrocken zog Miriam ihre Hand zurück. »Oh, jetzt hast du ihn aufgeweckt«, sagte Eva. Tinas Mutter drängelte sich jetzt vor und nahm Benno ohne zu zögern aus seiner Babyschale. Jetzt schrie er noch mehr. Ein lautes und unbarmherziges Babygeschrei. »Vielleicht hat er ja Hunger«, meinte Tina. Sie griff sich ihren Sohn, setzte sich auf einen Sessel und versuchte ihn zu stillen. Anders als sonst verweigerte er die Brust. Benno schrie weiter wie am Spieß. »Hier, nimm du ihn mal«, sagte Tina zu Philipp und hielt ihm das Kind hin. Philipp nahm den Kleinen und ging wippenden Schrittes auf und ab. Auch das schien ihn nicht zu beruhigen. »Gib mal her«, meinte schließlich Miriam und griff sich Benno. »So schüttelst du ihn ja nur, das will er nicht«, sagte sie vorwurfsvoll zu Philipp. Benno schrie weiter. Das Gekreische des Kleinen war ohrenbetäubend. Alle Anwesenden außer Ludwig blickten und kummervoll auf das Baby. »Vielleicht ist er krank«, meinte Eva. »Meinst du?«, sagte Miriam. »Ungewöhnlich ist auf jeden Fall schon. So laut zu schreien und sich gar nicht beruhigen zu lassen. Vielleicht probierst du es doch nochmal mit Stillen, Tina.« Ludwig horchte in sich hinein. Das andauernde Schreien machte ihn im Gegensatz zu allen Anwesenden überhaupt nicht nervös. Er kannte das Geräusch. Nicht von seinen eigenen Kindern, nicht von seinen Enkelkindern, nicht von irgendwelchen ihm fremden Säuglingen, die er jemals in seinem Leben hat schreien hören. Das Schreien Bennos weckte eine tief in seinen Hirn schlummernde Erinnerung aus seiner eigenen Zeit als Säugling im Münchner Waisenhaus. Es war das gleiche Geräusch, das sein Bettnachbar damals von sich gab. Damals, bald nach dem Ersten Weltkrieg. Er war sich jetzt sicher, es war Bernhards Schreien. Ludwig dachte an einen Tierfilm, den er vor einiger Zeit im Fernsehen gesehen hatte. Es war ein Bericht über Königspinguine in der Antarktis. Obwohl sich in der Kolonie zum Teil mehr als 50.000 Jungtiere versammelten, erkannte jedes Elternteil den eigenen Nachwuchs an der Stimme. Der Vergleich gefiel Ludwig. Bernhard schreit nach mir und ich habe ihn erkannt. Er begann zu schmunzeln. Schließlich stand er auf und ging zielstrebig zu Miriam. »Gib mir mal das Kind«, forderte er sie auf. Verwirrt, aber ohne zu zögern, reichte sie ihm den kleinen Benno. In dem Moment, als Ludwig den Kleinen auf den Arm hatte, hörte er sofort mit dem Schreien auf. Schlagartig herrschte Stille. Keiner wagte, etwas zu sagen. Bennos Schreigrimasse änderte sich. Sein Gesicht glättete sich, er öffnete plötzlich die Augen und sah zu Ludwig. Ludwig hielt Benno etwas unbeholfen auf den Arm. Er betrachtete ihn voller Interesse. Tränen kullerten über seine Wange. »Hallo Bernhard. Schön, dass du wieder da bist, alter Freund. Dieses Mal wünsche ich dir ein besseres Leben.« Alle anderen Anwesenden blickten jetzt ungläubig auf die beiden. Sie sahen einen sichtlich bewegten alten Mann mit seinem Urenkel auf dem Arm. »Na, da haben sich ja zwei gefunden«, unterbrach Herbert die Stille. Ludwig blickte jetzt mit Tränen in den Augen in die Runde. Als er Tina sah, ging er auf sie zu. »Hier, nimm ihn, Tina«, sagte er. »Er wird jetzt nicht mehr schreien.« Verblüfft nahm Tina den Kleinen, setzte sich hin und gab ihm die Brust. Benno trank zufrieden über etwa 5 Minuten, dann schlief er auf Tinas Arm ein. Ludwig setzte sich wieder auf seinen Stuhl und vergrub das Gesicht in den Händen. Er schüttelte ungläubig den Kopf, während alle anderen sich bereits wieder an Benno erfreuten und dem schlafenden Kind abwechselnd vorsichtig das Hinterhaupt streichelten.